Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und heute im Studio ist zum einen der Gabriel Bücherl. Hallo.
Hallo zusammen.
Ihr kennt ihn ja schon aus der ersten Folge Namenstag. Gerne nochmal nachhören. Wir verlinken das in den Shownotes. Und am Telefon begrüßen wir die Valerie.
Hallo.
Genau. Das ist jetzt ganz interessant, weil ich nämlich die Valerie noch gar nicht kenne, sondern die hast du, Gabriel, kennengelernt. Wann und wo habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, genau. Das war, ich war Ende Januar auf dem Wohlfahrtskongress vom Deutschen Roten Kreuz. Das hängen wir vielleicht auch noch in die Shownotes, weil das waren auch sehr spannende Impulse und die Kollegen in Berlin freuen sich bestimmt, wenn das auch noch mal promotet wird. So, und jedenfalls war ich da ohne jetzt die Wahnsinnserwartung, habe das aber gemacht, weil ich ja auch mich so um soziale und Wohlfahrtsthemen kümmern im Roten Kreuz in München und genau, da gab es einen Vortrag, da ging es um Kooperationen und das finde ich grundsätzlich sehr spannend und mehr wusste ich jetzt eigentlich gar nicht und dann gab es also eine Vorstellung von einem Verein, der mit dem Kreisverband Köln vom Roten Kreuz kooperiert und der so grob Sportangebote für und mit Geflüchteten anbietet. So, und vorgestellt haben das zwei junge Damen. Die Valerie, jetzt musst du mir helfen, die Vivian, glaube ich, heißt die, oder?
Genau, richtig.
Und du und das, weil ihr beide quasi Vorsitzende von diesem Verein seid, über den wir gleich noch sprechen. Und ich fand das irgendwie sehr spannend und auch sehr beeindruckend und auch, das waren einfach zwei taffe junge Damen, die da in diesem, eher gediegenen Veranstaltungen da rausgestochen sind und deswegen habe ich mich nachher nochmal bei der Valerie gemeldet und irgendwie eigentlich um Feedback zu geben und dann ist mir noch die Idee gekommen, naja, könnten wir ja auch mal im Podcast drüber sprechen, tatsächlich über dieses Thema Kooperation, Außensicht und so weiter und Engagement, so ganz grob.
Okay, dann weiß ich Bescheid. Deswegen ist es diesmal auch so, dass ich mir gar nicht so viele Fragen überlegt habe, sondern dass du quasi durch das Gespräch führst und ich mich im Hintergrund halte und quasi gespannt zuhöre, was ihr beide so zu besprechen habt und was du dir für Fragen überlegt hast.
Genau, du bist der Souffleur und der, also ich bin ja, und mein Blindenhund natürlich, damit das auch alles technisch funktioniert. Okay.
Dann lass uns beginnen.
Machen wir. Valerie.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir miteinander sprechen können. Vielleicht sagst du, aber jetzt habe ich ja gerade erzählt, woher wir uns kennen, aber vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wer du bist und was du so machst und dann im zweiten Schritt ein Stück weit diesen Verein vorstellen, also Grenzenlos in Bewegung, SPOHO Aktiv e.V. heißt er ja. Genau, sag doch mal ein bisschen was dazu.
Ja, genau. Ich heiße Valerie von Zahn. Ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Lehramt hier in Köln mit den Fächern Sport und Mathe. Mathe dann eben an der normalen Uni zu Köln und Sport eben an der Sporthochschule. Und ja, da bin ich jetzt auch schon, ich glaube, offiziell im 12. Semester oder so, also schon ein Weilchen dabei. Und an der SPOHO ist eben auch dieser Verein entstanden, den du eben schon genannt hast, Grenzenlos in Bewegung, SPOHO aktiv.
Genau, SPOHO ist diese deutsche Sporthochschule zu Köln, oder?
Genau, kurz für Sporthochschule. Und die Sporthochschule ist auch neben dem Roten Kreuz eben unser größter Kooperationspartner. Und die meisten unserer Mitglieder sind eben auch Sportstudierende. Nicht alle, aber die meisten doch, genau.
Okay, und die Hochschule ist Kooperationspartner uns, Rote Kreuz, für die Arbeit vom Verein und Grenzenlos in Bewegung ist quasi schon der Hinweis auf die Arbeit mit den Geflüchteten und zwar halt irgendwie eben Bewegungsarbeit. Sag mal kurz, seit wann gibt es den Verein und was macht ihr da eigentlich?
Also auf die Idee gekommen sind eben zwei Sportstudenten, das war Ende 2014. Es gibt an der Sporthochschule so ein Diversity-Seminar. Und im Zuge dessen wird eben häufig irgendwie so ein Projekt durchgeführt oder irgendeine Arbeit. Und dann haben diese beiden Sportstudierende, das waren Gregor und Maria, die haben eben erfahren, dass nicht weit von der Sporthochschule auch eine Unterkunft eröffnet hat, wo viele Geflüchtete untergebracht waren. Und genau, da ist dann quasi unser erstes Angebot entstanden. Und schnell hat sich das auch unter anderem dank des Roten Kreuzes eben auf das komplette Kölner Stadtgebiet so ein bisschen erweitert. Wir haben immer mehr Angebote dazu bekommen und dann ja, entstand irgendwann die Idee, wirklich mal so einen Verein daraus zu machen. Und im Dezember 2015, genau, sind wir dann offiziell eingetragener Verein geworden.
Okay, das heißt also, der Antrieb ursprünglich, also aus diesem Diversity-Seminar raus, zu sagen, okay, irgendwie was Sinnvolles, wie auch immer, Soziales tun und dann eben die Geflüchteten, die halt eh da sind, irgendwie zu beschäftigen oder zu unterstützen? Oder was war so das Ziel?
Genau, das ganz zu Anfang war eben das Spiel, das Ziel, die ein bisschen zu bespaßen, denen einfach im Alltag ein bisschen Lebensfreude zu geben, denn gerade wenn sie erst gerade angekommen sind, haben die ja noch nicht unbedingt ja viel zu tun, weil es einfach mit der ganzen Bürokratie ziemlich lange dauert. Und genau, dann war das erste Ziel, denen einfach ein bisschen Abwechslung in den Alltag reinzubringen. Und gerade durch Bewegung kann man ja auch viel tun, einfach was Abwechslung angeht, aber auch was so ein bisschen soziales, interkulturelle Begegnungen angeht. Und dann haben wir haben zum einen Angebote für Kinder, dann die anderen beiden Zielgruppen sind eben Männer und Frauen. Und da haben wir immer so ein bisschen unterschieden. Und genau, dann haben sich über die Zeit hinweg haben sich die Angebote natürlich ein bisschen verändert, dahingehend, dass es dann auch ein bisschen mehr wirklich um Integration geht, irgendwie soziale Kontakte knüpfen und den Geflüchteten einfach helfen, sich hier im neuen Land, in der Fremde, ein neues Leben quasi aufzubauen, genau.
Ja, also das heißt, du hast schon angedeutet, dass sich das Engagement auch ein Stück verändert hat. Da kommen wir nachher auch noch dazu, wie ihr den Verein auch weiterentwickelt. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, die zwei GründerInnen, das waren Gregor und Maria, war das so?
Richtig, genau.
Also so ein Problem könnte ja sein, wenn Studierende einen Verein gründen, dann ist das ja immer eine Frage, wer hat wie lange, wie viel Zeit, wer ist überhaupt wo. Also die Frage ist, zum einen sind Gregor und Maria, engagieren die sich noch im Verein und vielleicht auch so im Vergleich von 2014 bis heute, ist da ein Unterschied, wer hat sich damals engagiert, wer heute, oder ist das im Prinzip schon eine ähnliche Gruppe, vielleicht mit verschiedenen Rollen?
Nee, genau. Also das ist klar, dass so ein Verein, der eben von Studierenden gegründet wurde und auch hauptsächlich aus Studierenden besteht, wir haben natürlich eine relativ hohe Fluktuation, sag ich jetzt mal. Gregor und Maria sind natürlich immer noch Mitglied. Allerdings hat es die beiden jetzt auch nach Hamburg und beziehungsweise Berlin verschlagen, wegen Studium oder Job. Und die sind jetzt natürlich nicht mehr aktiv. Zum Beispiel leiten sie Sportangebote. Aber wir hatten jetzt auch Ende März unser jährliches Strategiewochenende und da hat zumindest Gregor auch es geschafft, dann aus Hamburg auch wieder anzureisen und der kann natürlich auch immer noch total viel Input geben, was einfach Ideen angeht oder der weiß ja auch, also der kennt sich dann einfach schon auch ganz gut aus in vielen Bereichen oder kann neue, genau, Ideen reinbringen.
Genau, und wobei, also der kennt sich gut aus, weil er schon ein bisschen Vorsprung hat oder ist der viel älter? Nee, ist er nicht, oder?
Nö, aber der war eben bei der ganzen Gründung dabei und da hat man sich natürlich viel einfach mit bürokratischen Sachen auseinandergesetzt, aber auch viele Vernetzungen so ein bisschen geschaffen, unter anderem mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und wir haben mittlerweile auch, glaube ich, 150 Mitglieder. Davon sind aber so immer aktiv, sind, glaube ich, so 40, vielleicht 50 sind irgendwie so dabei, dass sie entweder ein Sportangebot leiten oder sich irgendwie im Orga-Team oder im Vorstand engagieren. Und wir haben sowieso auch in unserer Vereinssatzung drin, dass sich eigentlich unser Vorstand, glaube ich, jedes Jahr zumindest die Hälfte davon wieder erneuert. Also wir haben, glaube ich, kaum mal einen Posten länger als 2 Jahre von der gleichen Person besetzt.
Ja, genau, das finde ich auch ganz spannend übrigens. Da kommen wir nachher gleich noch dazu, weil mich dann auch nochmal interessiert, ob das eigentlich ein Vor- oder ein Nachteil ist. Also gerade auch, ich habe ganz viele Themen, wo ich so ein Stück immer den Vergleich versuche zu ziehen, auch zu den Rotkreuzstrukturen. Aber vielleicht steigen wir da jetzt mal kurz ein in die Kooperation. Du hast das ja schon erwähnt, also ihr kooperiert mit der Sporthochschule und mit dem Roten Kreuz. Wie kam es zu der Kooperation? Du hast schon gesagt, es hat euch geholfen, ein Stück das irgendwie auszuweiten, das Angebot oder auch zu anderen Unterkünften in Kontakt zu kommen. Aber was ist denn so Gegenstand der Kooperation und was haben denn so die Partner davon? Also ihr und das Rote Kreuz.
Genau, das ist entstanden dadurch, dass eben diese Unterkunft, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, die in der Nähe von der Sporthochschule aufgemacht hat, die war eben vom Deutschen Roten Kreuz getragen. Dadurch ist diese Kooperation entstanden und wir haben natürlich über das Deutsche Rote Kreuz sind wir auch quasi an die ganzen anderen Unterkünfte, an denen wir jetzt Angebote machen, irgendwie drangekommen. Also da haben wir dann Kontakt zu bekommen und konnten da unsere Angebote durchführen. Das ist zum einen sehr wichtig für uns in der Kooperation. Dann haben sie uns häufig auch bei irgendwelchen Events. Wir haben jedes Jahr immer so ein relativ großes Fußballturnier mit vielen Geflüchteten. Da haben sie uns häufig unterstützt oder auch mit Equipment, mit Trikots oder irgendwie ja, Sportartikeln. Dann ganz wichtig ist einfach, dass wir natürlich total viel Lust und Motivation an dieser Arbeit haben und uns und auch gerne da Zeit investieren. Aber was so Bürokratisches angeht, beziehungsweise was man einfach alles dafür braucht, da wussten wir häufig halt nicht so gut Bescheid. Und da war das Deutsche Rote Kreuz ein wirklich sehr wichtiger Kooperationspartner für uns, weil die genau uns einfach geholfen haben, diese Vereinsstrukturen zu schaffen, was man dass zum Beispiel jeder, der ein Sportangebot mit den Geflüchteten durchführt, der braucht natürlich ein polizeiliches Führungszeugnis.
Ja, genau.
Dann können wir über das Deutsche Rote Kreuz eben einen Erste-Hilfe-Kurs machen, können einen Rettungsschwimmerkurs machen. Es gibt sowieso, bieten die uns auch Weiterbildungen an, was irgendwie Umgang mit traumatisierten Geflüchteten angeht. Und ja, genau, in dem Bereich können die uns einfach unfassbar gut unterstützen. Und was die natürlich von uns quasi haben, ist, dass wir natürlich in deren Heim dann, also ich möchte jetzt nicht sagen Arbeit abnehmen, aber wir haben natürlich, was jetzt Sport angeht, einfach doch ein ziemlich hohes Know-how. Mhm. Und können das dann für die einsetzen, genau.
Genau, also wo die sich jetzt schwer getan hätten, so ein Angebot jetzt mit eigenen Leuten irgendwie anzubieten und ihr logischerweise durch die Verbindung zum Studium und so weiter und weil ihr wahrscheinlich selber irgendwie sportbegeistert seid. Ich glaube, du bist im Fußball irgendwie recht aktiv, kann das sein?
Genau, ich spiele bei unserem Fußballangebot auch häufig mit.
Mhm. Okay, was ich spannend fand in dem Kooperationskontext, das hattest du auf dem Wohlfahrtskongress erzählt, dass ihr euch schon so weit jetzt mit der Organisation Rotes Kreuz beschäftigt habt, dass ihr mal angeschaut habt, ja, was ist denn das für ein Club, mit was für Werten arbeiten die und so weiter. Und das, meine ich, sogar irgendwie Auswirkungen hatte auf euer, ja, also so, ihr habt euch mit den Grundsätzen ein Stück beschäftigt und habt euch da irgendwie angenähert und habt gesagt, okay, wenn wir da kooperieren, dann ist das für uns als Verein auch irgendwie Teil unserer Kultur. Kannst du da was dazu sagen?
Genau, auf jeden Fall. Wir haben auch in unserer Satzung, in unserem Mitgliedsantrag, haben wir wirklich drin, dass wir eben mit dem Deutschen Roten Kreuz kooperieren. Und wenn für den Fall, dass sich unser Verein mal auflöst, haben wir auch festgehalten, dass eben unser Vermögen dann dem Kreisverband Köln zufällt. Mhm. Und wir haben, das Deutsche Rote Kreuz hat ja auch diese gewissen Leitbilder, oder ich weiß nicht genau, wie es genau heißt, ich glaube Leitbilder. Und sowas haben wir natürlich auch und gerade in dem Punkt Menschlichkeit, genau, sehen wir da einfach viel Übereinstimmung und haben uns da schon ein bisschen drauf, ein bisschen dran orientiert. Ich habe jetzt hier irgendwo auch das Leitbild, ich glaube beim Deutschen Roten Kreuz heißt es, glaube ich, in dem Punkt Menschlichkeit, dass man bestrebt ist, Leben und Gesundheit zu schützen und Würde des Menschen Achtung zu verschaffen und dass das Deutsche Rote Kreuz gegenseitiges Verständnis, Freundschaft und Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern fördert. Und genau so ähnlich haben wir es dann eben auch einfach formuliert. Also wir haben uns da schon irgendwie orientiert und sehen da einfach Gemeinsamkeiten. Also man zieht schon einfach an einem Strang, das merkt man dann.
Mhm. Genau. Okay, spannend, dass du das so sagst und dass jetzt so die Außensicht auf unsere Grundsätze, übrigens, wir haben ja in den Shownotes schon den Link zur Folge Namenstag, wo es natürlich um die Grundsätze geht. Der Podcast heißt ja nicht zum Spaß, 7 gute Gründe. Genau, und das ist jetzt eine ganz spannende Außensicht da drauf. Also das heißt, es ist soweit auf jeden Fall gegangen, dass ihr euch mit der Kultur auseinandergesetzt habt, das auch irgendwie sich ausgewirkt hat, selbst auf eure Vereinssatzung. Gibt es einen Punkt, also du hast jetzt gerade vorhin gesagt, naja, also ihr hattet das Know-how in dem Bewegungs- und Sportthema, die hatten vielleicht ein Stück Know-how in Strukturen, in Bürokratie hast du gesagt, da habt ihr wahrscheinlich schon auch ein bisschen was davon gelernt, aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du sagst, das habt ihr vom Deutschen Roten Kreuz gelernt oder das hat das Deutsche Rote Kreuz von euch gelernt?
Also konkret, es geht in die Richtung, die ich eben schon angedeutet habe, vor allen Dingen auf der so ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen bürokratischen Ebene, aber einfach an alles doch super Wichtige, an was man denken muss, was ein bisschen mehr mit vielleicht Gesetzen oder mit Recht generell zu tun hat. Zum Beispiel, dass man Einverständniserklärungen braucht oder dass man eben dieses polizeiliche Führungszeugnis braucht. Aber generell auch ein bisschen, wie dieses ganze System überhaupt läuft. Es gibt ja auch verschiedene Arten der Unterkünfte. Es gibt Erstaufnahmelager, dann gibt es Wohnheime, dann gibt es Notunterkünfte. Und generell einfach auch ein bisschen was das Politische hinter all dieser Situation oder die Lage mit den Geflüchteten zu tun hat, haben wir unfassbar viel durch den Kooperationspartner dort gelernt. Und ich glaube, was die auch ein bisschen gelernt haben vielleicht, ist, dass sie es also gerade jetzt bei uns auch schaffen, so ein bisschen Verantwortung vielleicht abzugeben und genau darauf zu, ja, vielleicht darauf zu vertrauen, dass man dass nicht alles vom Deutschen Roten Kreuz aus selber gemacht werden muss. Also es kann einfach effizienter, besser, weiß nicht sein, auch Aufgaben vielleicht mal zu verteilen oder sich eben solche Kooperationspartner zu holen, weil sie dann in bestimmten Bereichen, wie bei uns jetzt eben dem Sportbereich, doch einfach ziemlich gute Arbeit leisten können.
Okay. Hattest du das Gefühl, dass es denen schwer gefallen ist, also so loszulassen, zu vertrauen, da euch irgendwie machen zu lassen, irgendwie assoziiert? Oder hattest du das Gefühl, mei, das ging dann schon?
Ich in der Entstehungsphase dieser Kooperation war ich noch nicht im Vorstand beziehungsweise noch nicht so richtig im Kern von dem Verein dabei. Deswegen weiß ich es da nicht. Aber hat der Kreisverband einmal so einen Preis ausgeschrieben für verschiedene Ehrenamtsinitiativen, aber innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes oder generell Ehrenamtsprojekte vielleicht eher. Und da war es für die, hat man schon gemerkt, schon ein ziemlich großer Schritt, dass wir überhaupt unter die Top 5 gekommen sind. Wir sind dann, glaube ich, am Ende irgendwie fünfter Platz geworden. Und was für uns fast ein bisschen enttäuschend war, weil wir eigentlich dachten, wir hätten es auch verdient gehabt, ein bisschen besser noch abzuschneiden. Aber für das Deutsche Rote Kreuz war es eben schon ein ziemlich großer Schritt, überhaupt da jemanden zuzulassen, der eigentlich nicht Deutsches Rotes Kreuz ist.
Okay.
Ja, weil sie, genau aus dem Grund, glaube ich, den ich eben schon gesagt habe, ist es für die ein großer Schritt, das vielleicht auch auszulagern. Vielleicht hat es ein bisschen dann mit Identität zu tun, weil wir kooperieren zwar, aber wir sind eben nicht Deutsches Rotes Kreuz.
Ja, genau, den Punkt, das würde ich gleich auch nochmal aufgreifen wollen, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich auf dem Kongress dich gefragt hatte, da im Nachgang zu dem Vortrag, ja, genau, weil es ja eben nicht so ist, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen da was machen, ach, das Rote Kreuz, die machen die Unterkunft, dann werden wir halt Mitglied beim Roten Kreuz und machen das, sondern nee, ihr habt euer eigenes gemacht und habt euch dann Kooperationspartner gesucht. Das kann ja gute Gründe haben im Sinne von, ja, da ist man irgendwie selbstständiger und wie auch immer. Aber ich hatte dann gefragt eben, ob von euch welche Mitglied sind beim Roten Kreuz, weil das hätte ja auch sein können, dass da entweder schon welche Mitglied waren, dann dadurch der Kontakt zustande kam oder so. Und meine Erinnerung ist, dass du dann irgendwie kurz überlegt hast, dann gesagt hast, nee, also wüsstest du eigentlich keinen. Und ich mich dann gefragt habe, naja, woran liegt denn das? Also ist das nicht attraktiv? Haben die Leute keine Zeit? Ist ihnen ihr Engagement da genug? Wie ist das? Gibt es da eine Überschneidung? Oder wenn nicht, was müsste denn das Rote Kreuz bieten, damit vielleicht auch du als Beispiel dich da ehrenamtlich engagierst? Also gerne offene, ehrliche Antwort aus der Außensicht. Was müsste da passieren?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich glaube, bei uns im Verein spielt Identifikation schon irgendwie eine ziemlich große Rolle, beziehungsweise unser Verein lebt einfach so ein bisschen davon, dass wir eben relativ klein sind und uns auch alle so untereinander kennen eigentlich und uns auch untereinander einfach total gerne haben, muss man dazu sagen. Also wir haben wirklich einen echt schönen Zusammenhalt innerhalb des Vereins und treffen uns relativ häufig und haben dann meistens auch einfach ziemlich viel Spaß miteinander. Und genau, es ist richtig, dass meines Wissens nach keiner unserer Mitglieder auch im Deutschen Roten Kreuz Mitglied ist. Woran das liegt, kann ich jetzt natürlich nur vermuten. Aber bei mir war es so, dass ich, ja, ich weiß auch nicht, ich wäre nicht unbedingt auf die Idee gekommen, zum Deutschen Roten Kreuz zu gehen und zu sagen, ich hätte Lust, was ehrenamtlich zu machen. Vielleicht, weil es, weil ich nicht genau weiß, was sich wirklich hinter diesem Deutschen Roten Kreuz genau verbirgt, beziehungsweise was da einfach alles getan und gemacht wird. Also wenn ich jetzt nicht auch bei Grenzenlos wäre und wir diese Kooperation hätten, dann würde ich auch, glaube ich, immer noch nicht genau wissen, wo Deutsche Rote Kreuz Arbeit eigentlich anfängt und wo sie aufhört, beziehungsweise was das alles umfasst.
Okay, das heißt, es ist nicht so
immer nur mit Krankenwagen oder Rettungskraft oder irgendwelche so Einsätze und auch humanitäre Hilfe, aber auch da vielleicht dann ja nicht so, man hat, glaube ich, einfach nicht wirklich konkrete Vorstellungen, was wie eine Arbeit da aussehen könnte oder wie eine Tätigkeit dafür aussehen könnte.
Okay, das heißt, es wird eher wahrgenommen über bestimmte Aufgaben, die jetzt vielleicht in einem anderen Bereich liegen und ansonsten ist es eigentlich eher ein bisschen ja unklar oder halt irgendwie geschlossen, ja. Und man kann nicht so reinschauen. Genau, in dem Zusammenhang, ihr müsst ja dann gerade wegen der Fluktuation, die du erwähnt hast, auch schauen, dass immer wieder Menschen Lust haben, bei euch mitzumachen. Mhm. Und da ist ja die Frage, wie stellt man das an? Und da ist ja, also mein Vorurteil ist, dass SportlerInnen, ja, wie soll ich sagen, also die kümmern sich halt vielleicht auch stark um den Sport und irgendwie um sich und nicht zwingend jetzt so ums Allgemeinwohl. Das ist natürlich ein böses Vorurteil. Aber wie schafft ihr das? Was macht ihr da? Warum ist das attraktiv? Oder hat das damit zu tun, wie du erzählt hast, dass man sagt, hey, wir haben uns eigentlich gern, wir haben da Spaß bei der Arbeit und das ist so attraktiv, dass die einfach so kommen?
Ja, wir also gerade jetzt wieder haben wir doch, also wir stecken da schon relativ viel Energie rein. Wir haben zu Beginn eines jeden Semesters machen wir eben irgendwie Vorstellungen, Flyer verteilen und dann sogenannte Einführungsworkshops. Die hatten wir jetzt genau letzte Woche an der Sporthochschule, aber mittlerweile eben auch an der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln. Und ja, wir gewinnen häufig nicht so super viele Mitglieder dadurch, aber die wir gewinnen, die bleiben dann doch häufig entweder relativ lange dabei oder engagieren sich dann vielleicht nur für ein oder zwei Semester, aber dann doch auch relativ ja, relativ viel oder relativ konstant. Und häufig ist es aber genau auch eher so über irgendwie Hörensagen oder über Kontakte. Wir sind viel auf Social Media natürlich präsent. Das ist ja heutzutage eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Eigentlich jede Veranstaltung, die wir irgendwie machen, teilen wir auf Facebook oder wir berichten eh immer ziemlich viel über, jetzt in den Ferien haben wir zum Beispiel wieder die Schwimmkurse für Flüchtlingskinder. Und genau, da posten wir dann einfach relativ viel immer. Da werden Leute dann auf uns aufmerksam, kommen vorbei. Ja, eigentlich so über die Kanäle.
Okay, das vielleicht, das ist eigentlich eher ein Randthema, aber das finde ich ganz interessant, weil, also ich würde sagen, du bist ja, gehörst ja zu einer Generation, wo das eben ganz üblich und Standard ist, ganz viel digital zu machen, eben Social Media mäßig was zu machen und auch eben vielleicht fürs Engagement auch auf diesem Weg zu werben. Würdest du sagen, dass ihr mehr Leute oder Aufmerksamkeit findet über Social Media Kanäle oder sind es mehr tatsächlich Veranstaltungen oder eure Angebote?
Das ist eine ganz gute Frage. Wahrscheinlich sowohl als auch. Also ich weiß jetzt nicht bei jedem Mitglied, wie es wirklich auf uns aufmerksam geworden ist, aber die beiden sind auf jeden Fall die Hauptsachen. Social Media oder eben die Veranstaltungen, die wir dann haben. Über die Angebote, glaube ich, an sich werden nicht unbedingt so viele Ehrenamtler auf uns aufmerksam, weil die, ja wohl, doch mittlerweile vielleicht auch, denn unsere Angebote verändern sich jetzt natürlich auch so, dass dadurch, dass der Großteil der Geflüchteten jetzt eben nicht mehr in wirklich so zentralen Unterkünften untergebracht sind, sondern vielmehr wirklich schon in Wohnungen oder Wohnheimen, verlagern sich unsere Angebote natürlich auch mehr auf irgendwie öffentliche Plätze oder Hallen oder Sportstätten in der Sporthochschule. Und das richtet sich dann eben nicht nur noch an Geflüchtete. Also da ist jeder willkommen, einfach mitzumachen.
Und ja, passiert das dann auch, weil das wäre ja genau ein Erfolg von Integration, wenn das tatsächlich so wäre, dass das halt egal ist, es sind halt Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete oder wie auch immer.
Was war die Frage?
Also passiert das dann auch, weil du sagst, es ist offen für alle, aber passiert es dann tatsächlich auch, dass Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete gemeinsam dann Sport machen?
Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Fußballangebot, bei dem ich jetzt auch mitspiele, sind wir mittlerweile eigentlich immer so 50-50, vielleicht eher 40% schon länger in Deutschland, 60% Geflüchtete. Mhm. Aber das mischt sich auf jeden Fall ziemlich gut durch und dann hat man mittlerweile auf jeden Fall auch Freundschaften geschlossen. Wir machen neben dem Fußball auch, jetzt letztes Jahr zum Beispiel haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht und doch, da haben sich schon viele Kontakte geknüpft. Es wird jetzt gegenseitig zu den Geburtstagen auch eingeladen. Also doch, das kann, also Sport ist meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr guter Weg, um irgendwie Integration voranzutreiben.
Ja, ihr habt ja, glaube ich, auch so eine Auszeichnung bekommen oder so ein, weiß gar nicht, Förderprogramm, Partner, wie heißt es?
Genau, beim DOSB gibt es dieses Integration durch Sport.
Ja, genau.
Das ist Stützpunktverein, genau.
Das heißt aber konkret, also da muss man sich dafür bewerben oder was beinhaltet das? Gibt es eine Förderung dafür oder wie ist da der Plan?
Genau, man kann sich dafür bewerben und dann hat man natürlich Zugriff auf vielerlei Fördergelder und kann sich dadurch irgendwie ja noch weiterentwickeln.
Okay, also das heißt auch Angebote ausbauen, die man halt sonst irgendwie nicht hinbekommen hätte. Okay.
Ja, genau. Man hat dann auch mehr Zugriff einfach auch wieder auf natürlich weiteres Know-how. Also ich glaube, darüber können wir jetzt auch zum Beispiel Fortbildungen wahrnehmen oder haben einfach mehr Kontakte, dass jetzt vielleicht auch, also darüber sind wir ein bisschen in Kontakt mit so einer Initiative, die jetzt Übungsleiter-Ausbildungen für Geflüchtete anbietet.
Okay, das heißt, dass die Geflüchteten selber dann auch Angebote machen können?
Genau,
okay.
Genau. Ja.
Und das macht ihr schon oder seid ihr noch im Aufbau?
Also bis jetzt ist noch kein Geflüchteter da drin, aber die Vivian, die du eben schon erwähnt hast, die unsere erste Vorsitzende, die arbeitet jetzt auch für diese Initiative.
Okay.
Und auch noch die Sabine, ein anderes Mitglied bei uns. Und das ist im Moment im Aufbau, genau, aber wir hoffen natürlich, dass wir dann da früher oder später auch welche, die wir durch unsere Angebote kennengelernt haben, da vielleicht irgendwie reinbringen können.
Okay. Ich würde jetzt gerne zu deinem persönlichen Engagement kommen und du hast auf der Vereinswebseite gesagt, dass du das machst, weil du die Möglichkeit hast, mit tollen Menschen an meiner Seite etwas zu bewegen. So.
Kann sein.
Sag doch mal tatsächlich, warum engagierst du dich? Was ist dir da persönlich wichtig? Was machst du eigentlich jetzt im Verein? Klar, die Rolle im Vorstand, aber was machst du ansonsten? Was auch spannend wäre, wie viel Zeit hängst du da rein? Also warum machst du das? Was machst du da? Wie viel Aufwand macht das?
Also warum fasst es ja eigentlich, also warum ich das mache, hast du ja eben schon eigentlich gesagt, ist, dass es mir einfach unfassbar viel Spaß macht, mit anderen Leuten zusammen, die ich dann auch sehr schätze und sehr mag, einfach irgendwas zu bewegen, das stimmt schon, dass ich auch selber neue Kontakte knüpfen kann und das Gefühl habe, ein bisschen was Gutes zu tun, das und zwar für beide Seiten. Also ich glaube, wir profitieren alle davon, wenn wir es schaffen, Leute, die sich erst noch nicht so unbedingt hier angekommen oder wohlfühlen, hier in unsere Gesellschaft zu integrieren. Genau, das ist so der Grund dabei. Und weil ich selber super gerne Sport treibe und, wie ich eben schon kurz gesagt habe, eigentlich auch der Meinung bin, dass man durch Sport dahingehend echt viel erreichen und bewegen kann. Und ich habe angefangen bei GIP, also bei Grenzlos in Bewegung, mit einem Frauenprojekt. Da habe ich dann mit Frauen ein bisschen Yoga, Fitness, Laufen gemacht. Dann hatte ich mal ein Kinderprojekt. Und jetzt, genau, bin ich eben zweite Vorsitzende, also habe mehr so Vorstandsarbeit, wobei ich bei dem Fußballangebot natürlich auch häufig noch mitspiele. Und was die Zeit angeht, die ich da reinstecke, ist es natürlich jetzt, seit ich im Vorstand bin, deutlich mehr geworden. Wobei ist das auch, das ist dann häufig ein bisschen phasenweise. Ich habe den Posten jetzt im Januar übernommen. Da war dann am Anfang erstmal ziemlich viel, weil ich mich halt so ein bisschen da reinarbeiten musste, Leute kennenlernen musste. Dann war ich eben in Berlin, wo wir uns ja kennengelernt haben auf dem Kongress. Dann ein paar Tage vorher noch in Düsseldorf bei einer Präsentation. Da war es relativ viel, aber dann klingt es dann auch häufig wieder ab. Und dann ist erstmal nicht so viel. Jetzt zum Semesteranfang war eben wieder relativ viel mit Promotion, Mitgliederwerben oder dieses Strategiewochenende, was wir hatten. Und genau, wir haben einmal im Monat ein Vorstandstreffen. Und ja, ich könnte jetzt eigentlich gar nicht sagen, wie viele Stunden pro Woche ich da irgendwie reinstecke, weil ich das, ich nehme das nicht unbedingt als Arbeit dann wahr oder jedenfalls nicht alles davon. Und vieles ist dann eben auch mit anderen zusammen, deswegen.
Also ist jetzt nicht so, dass du bewusst sagst, ach, irgendwie da schreibe ich mit oder irgendwas, sondern das ist halt einfach was du tust, wo du Menschen triffst und Das ist halt dann eben auch Vereinsarbeit.
Also wie gesagt, ich könnte jetzt keine Stundenanzahl wirklich nennen, die ich da pro Woche mich mit beschäftige.
So, jetzt gehen wir auf deine Vorstandsrolle. Du hast ja gesagt, also ihr wählt irgendwie jedes Jahr und dann gibt es vielleicht auch noch Regeln irgendwie in eurer Satzung, dass ein Teil quasi da neu draufkommen muss. Kannst du ja vielleicht gleich nochmal sagen. Für mich wäre ja die Frage, ja gut, du hast deine Angebote gemacht und du machst es ja vor allem deswegen, um da eben was zu bewegen, um auch was sportlich zu machen und irgendwie Integration zu unterstützen und so weiter. So, dann muss ich ja nicht im Vorstand sein, kann ich ja so auch machen. Also die Frage ist, warum bist du da im Vorstand? Und zweite Frage, jetzt wenn das so ist, dass ihr im Prinzip häufig nur ein Jahr in der Rolle seid, ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil?
Also erstmal, warum ich im Vorstand bin, ist, weil ich total Lust und Motivation hatte, mal so ein bisschen mehr, ja, ich sag jetzt mal, hinter die Kulissen zu schauen. Denn es ist das eine, wenn man irgendwie wöchentlich ein Sportangebot durchführt, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich mal diese Vereinsarbeit kennenlernt. Und zum Beispiel auch den Wohlfahrtskongress in Berlin fand ich unfassbar spannend, weil ich das vorher noch nicht unbedingt so erlebt hat, beziehungsweise man hat viele Leute kennengelernt, dich ja zum Beispiel auch, und einfach viel neuen Input bekommen, den man ja sonst einfach niemals kriegen würde. Und ich habe ja festgestellt, dass es mir einfach auch ziemlich viel Spaß macht, die ganzen Strukturen da kennenzulernen und mich da mal ein bisschen reinzuarbeiten. Und was diese Fluktuation im Vorstand angeht, klappt es bei uns, würde ich sagen, echt total gut, weil es natürlich nicht so ist, dass jetzt, wenn einer nach einem Jahr den Posten wieder aufgibt, dass er dann ganz weg vom Fenster ist. Also es findet schon auf jeden Fall immer eine Einarbeit von dem Nächsten. Zum Beispiel die zweite Vorsitzende, die Sabine, die vor mir zweite Vorsitzende war, die hat sich da wirklich viel Zeit auch für genommen, hat mir alles erklärt, hat mir alle ihre Dokumente natürlich noch gegeben. Also hat es wirklich ganz toll gemacht. Und auch bei anderen Posten weiß ich, dass die jetzt neu im Amt sind, quasi immer noch Kontakt zu denen haben, die das vorher mal gemacht haben und da einfach ein wirklich sehr reger und enger Austausch herrscht. Das haben wir eben, glaube ich, unserem so Zusammenhalt zu verdanken und dadurch, dass wir eben nicht so ein ganz großer Verein sind.
Okay, das heißt aber, diese Kultur quasi, ich komme in so eine Rolle rein und ich gehe aus so einer Rolle auch wieder raus, die ist einfach ganz normal. Also da geht ihr einfach normal miteinander um und wenn du jetzt irgendwann nicht mehr im Vorstand wärst, dann machst du halt vielleicht ein Sportangebot weiter oder halt nicht, weil es dich woanders hin verschlägt, aber es ist jetzt nicht großer Abschied oder irgendwie ein Schmerz, sondern eher ein Übergang.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Es gibt so Engagementforschung, wo man eben drauf schaut, also so ein Freiwilligen-Survey, wer engagiert sich eigentlich in Deutschland und warum nicht und so. Und eine Erkenntnis aus der aktuellsten Version ist, dass es vor allem immer schwieriger wird, Ehrenamtliche für so Leitungsrollen zu gewinnen oder so klassisch Vorstandsmanagementrollen. Das scheint jetzt aber bei euch eigentlich kein Problem zu sein. Woran liegt das?
Ja, also es ist, ich sag mal so, wir haben jetzt nicht immer unbedingt, dass wir uns entscheiden müssen, wer von den Bewerbern es jetzt machen soll oder so. Es ist nicht unbedingt so, dass es alle unbedingt machen wollen und dann hat man hinterher die schwierige Entscheidung. Die laufen uns auch nicht unbedingt die Posten im Vorstand ein, sondern aber es ist bei uns, geht es bis jetzt auch gut, weil wir eben auch im Vorstand einfach, es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel Vivi und ich als erste und zweite Vorsitzende uns jetzt gefühlt um alles kümmern müssen, weil wir eben einen siebenköpfigen Vorstand immerhin haben, was glaube ich für die Vereinsgröße, die wir haben, doch relativ viel dann sind. Und wir haben die Aufgaben einfach gut verteilt. Auch neben dem Vorstand haben wir noch drei andere Posten quasi, was dann zum Beispiel Mitgliederbeauftragte oder Integrationsbeauftragte oder so ist. Und genau, wir verteilen die Arbeit einfach doch, glaube ich, ganz gut auf viele Köpfe und arbeiten, wie gesagt, super eng auch zusammen. Und die Vivi zum Beispiel, unsere erste Vorsitzende, die ist jetzt im Moment auch in Frankfurt für ein Praktikum für 4 Monate. Und die delegiert dann einfach auch relativ viel an uns weiter und das ist für uns dann auch alles kein Problem. Und jetzt haben wir auch quasi eine, die dann für die Zeit ihre Vertretung übernimmt und die hat dann da auch Lust drauf, das für 4 Monate einfach mal zu machen.
Und auszuprobieren quasi.
Mhm. Genau, also man kann sich einfach viel ausprobieren, denn ich glaube, bei uns hat auch keiner Angst, was falsch zu machen oder so. Das kommt vielleicht auch dazu, ja.
Warum nicht? Weil es kann ja doch was schief gehen.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, also wir haben jetzt eben, wie gesagt, kein schlechtes Klima, dass andere dir da jetzt einen Strick draus drehen, sondern dann versucht halt jeder, dir zu helfen oder diesen Fehler vielleicht wieder auszumerzen. Es ist jetzt auch noch nie irgendwie was schief gelaufen, also was großartig jetzt schief gelaufen. Klar vergisst man mal irgendwie was, aber das ist dann meistens nie so schlimm.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, also es geht irgendwie viel über Delegation und über, sagen wir mal, Hilfsbereitschaft untereinander. Du hast auch diese Funktionen angesprochen, da gibt es ja auch auf eurer Webseite ein Organigramm, das ist ja alles sehr professionell und so. Und hübsche Webseite und Videos für Mitgliederwerbung und so weiter. Woher kommt denn das Know-how für sowas? Ich habe gelesen, dass ihr so ein Beratungsstipendium von Start Social hattet. Hat das damit was zu tun oder ist das, weil ihr das quasi aus eurem Studium mitbringt oder wo kommt das her?
Ja, sowohl als auch. Natürlich erstmal hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, Deutsches Großes Kreuz gibt da, was das angeht, auch Input. Dann gibt es natürlich auch viele, also wir studieren ja schon, also wir sind auch nicht ganz blöde, sage ich mal, und kriegen durch Seminare auch Input, vor allen Dingen jetzt vielleicht die zum Beispiel Sportmanagement studieren. Und dann hat uns jetzt aber, wie gesagt, im letzten Jahr dieses Start Social unfassbar viel geholfen. Das ist ein Beratungsstipendium, wo man sich drauf bewerben kann als Ehrenamtsinitiative oder Verein. Und deswegen haben uns im letzten halben Jahr oder sogar im letzten Jahr mittlerweile, genau, 2 Coaches begleitet, die einfach mal unseren Verein so ein bisschen auf Vordermann gebracht haben, sage ich mal, beziehungsweise uns einfach bei Strategieneuausrichtungen so ein bisschen geholfen haben oder auch dann, wir haben jetzt auch eine Umfrage gemacht innerhalb unseres Vereins, beziehungsweise hatten vorher halt eben auch schon den Eindruck, dass es ein bisschen schwieriger ist, neue Mitglieder zu binden oder zu finden. Und im Zuge dessen kam dann, haben wir uns mit denen eben natürlich darüber ausgetauscht und als Konsequenz haben wir jetzt eben diese Mitgliederbeauftragte, diesen Posten geschaffen. Unter anderem. Wir haben natürlich noch irgendwie andere Sachen gemacht, aber das ist dann was, wo uns diese beiden Coaches auf jeden Fall sehr unterstützt haben. Die waren dann häufig bei Vorstandstreffen mit dabei und haben das einfach ein bisschen vielleicht geordneter ablaufen lassen, beziehungsweise wussten einfach immer genau, wo wir vielleicht noch Unterstützung brauchen, wo sie uns Tipps geben können, Ratschläge, weil sie einfach mehr wissen, wie so die ganze große, weite Welt läuft. Nee, das klingt jetzt doof, aber dieses ganze Vereinswesen oder ja, genau.
Okay, also das heißt, die haben euch begleitet über einen Zeitraum und haben euch da im Prinzip unterstützt, sowas auch zu entwickeln, aber schon auch letztlich mit euren eigenen Ressourcen und Kompetenzen.
Genau.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass ihr so eine Strategietagung macht jedes Jahr, wo es so ein bisschen darum geht, sich Ziele zu setzen, so die mittelfristige Entwicklung zu planen und so weiter, wo du auch schon angedeutet hast, dass sich auch die Angebote verändern. Wie kann ich mir denn so eine Strategieklausur vorstellen? Also mit welchen, wie läuft sowas ab? Was für Methoden, warum macht ihr das? Was passiert da? Jetzt hattet ihr das gerade, jetzt müsste die Erinnerung frisch sein. Erzähl doch mal.
Genau. Also auf das letzte Wochenende zum Beispiel haben wir jetzt auch mit den Coaches haben wir uns darauf vorbereitet und das läuft dann so ein bisschen so ab mit, ja, was sind im Moment Probleme in unserem Verein, beziehungsweise wo wollen wir uns vielleicht weiterentwickeln, einfach zu sammeln, und dann haben wir konkret im Vorhinein schon Arbeitsgruppen quasi gebildet, beziehungsweise den Ablauf des Wochenendes geplant, dass wir dann eben diese vier verschiedenen Arbeitsgruppen machen, dafür Material dann auch vorbereitet haben. Und ja, da haben wir dann dran gearbeitet an dem Wochenende selber, alle, die da waren. Und dann kommt es natürlich am Ende auch zu einem Zusammentragen von Ergebnissen und dann verbunden mit klaren To-Dos einfach. Und bei dieser ganzen Vorbereitung von dem Wochenende, was wir brauchen, welches Material vielleicht dann gut wäre, der Gruppe noch mitzugeben, worum es wirklich geht, wie man das die Problemstellung überhaupt formulieren kann, da haben uns die beiden Coaches dann eben auch bei geholfen.
Okay, also das heißt, die spielen da schon eine Rolle, auch jetzt bei dieser Strategieklausur, weil, also mir ist das halt aufgefallen, ich weiß, dass ihr das damals auch auf dem Kongress erzählt hattet, und jetzt mal so ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, also ich kenne Rotkreuzgliederungen, wo das nicht zum Standard gehört. Also das heißt, das ist schon für einen Verein dieser Größe, finde ich das wirklich beachtlich und also sicher auch spannend, tatsächlich mit der Methode was zu arbeiten, und da lernt man ja auch was dabei. Wie gehe ich an sowas ran? Wie baue ich das auf? Würdest du das so auch sehen?
Ja, also auf jeden Fall. Das bei dem Strategiewochenende jetzt war bei uns waren, glaube ich, 20 da. Das sind natürlich, wenn man das jetzt mal hochrechnet, dass wir 150 Mitglieder sind und eigentlich sind alle eingeladen, sind 20 jetzt vielleicht nicht so viel, aber eigentlich ist 20 schon eine total gute Größe, um viele Ideen und Vorschläge reinzubekommen, es aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen so ablaufen kann, dass man hinterher wirklich konkrete Ergebnisse hat.
Mhm. Und das heißt, es hätte grundsätzlich jedes Mitglied hätte teilnehmen können.
Ja, genau.
Okay. Mhm. So, jetzt habt ihr ja quasi gerade die Ziele ein Stück weit bearbeitet oder vereinbart. Was ist denn, jetzt hat dein Vorstandsjahr schon im Januar begonnen, also was ist denn dein persönliches Ziel für dein Vorstandsjahr? Also was ist im Dezember 2019 besser oder passiert im Vergleich zum Januar 2019?
Eins meiner Ziele ist auf jeden Fall, dass ich mir wünsche, dass wir noch mehr feste Angebote etablieren können, die eben nicht mehr an konkrete Unterkünfte gebunden sind, weil die Flüchtlingszahlen ja auch immer mehr zurückgehen im Moment, wie wir festgestellt haben. Und genau, wir haben im Moment, ich weiß die konkrete Zahl nicht, ich glaube 6 oder 7 Angebote, die wirklich fest und kontinuierlich stattfinden, irgendwie im öffentlichen Raum oder zum Beispiel jetzt in der Kletterhalle, mit der wir kooperieren, oder an der Sporthochschule, aber halt solche, wo wirklich jeder einfach von überall mitmachen kann und nicht mehr welche, die wirklich an Unterkünften sind, weil wir glauben, dass das längerfristig eben die erste Variante, die ich jetzt genannt habe, besser ist. Mhm. Und da würde ich, genau, mir fällt es immer schwer, jetzt konkrete Zahlen zu nennen an Angeboten, aber dass wir die irgendwie, ja, dass wir uns da ein bisschen verstärken. Und sonst, dass wir haben schon 2 große Events, die wir jährlich stattfinden lassen. Das eine ist eben dieses Fußballturnier, das andere ist im Dezember machen wir immer so eine Kinonacht. Die haben sich auf jeden Fall schon etabliert, aber wir haben jetzt letztes Jahr zum ersten Mal auch so ein Sommerfest gemacht, wo eben auch alle eingeladen sind. Wir hoffen immer, dass da eigentlich alle, die irgendwie mit uns oder bei uns in Angeboten mitmachen, dass sie da hinkommen. Aber letztes Jahr war das jetzt wirklich noch nicht so erfolgreich. Und da würde ich mir jetzt für dieses Jahr persönlich wünschen, dass das einfach noch ein bisschen größer wird und dass sich das dann auch in den nächsten Jahren ein bisschen etabliert, weil wir natürlich schon sehen, dass Sport so für den ersten Kontakt unfassbar wichtig ist, aber wir wollen schon auch irgendwie die sozialen Beziehungen noch ein bisschen mehr vertiefen, beziehungsweise für welche, die vielleicht sonst nur einmal pro Woche in das Sportangebot kommen und sonst hier noch nicht so guten Anschluss finden, dass die da bei so einem Sommerfest eben auch irgendwie neue Leute kennenlernen, neue Kontakte knüpfen. Das wird, ja genau, da würde ich mir persönlich wünschen, dass das dieses Jahr ein bisschen größer, besser wird.
Okay. Und wie wahrscheinlich ist denn, dass du für 2020 wieder eine Rolle im Vorstand übernimmst?
Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, weil das ein bisschen davon abhängt, wie mein Studium bis dahin läuft. Und kann ich nicht sagen.
Okay. Vielleicht passt es da ganz gut dazu. Was würdest du denn sagen, was hast du selber aus der Arbeit im Verein gelernt? Also was sind so deine, ja, also gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, das war das spannendste Erlebnis oder das schlimmste Erlebnis in dem Ehrenamt oder irgendwas, wo du was rausziehst, wo du sagst, ja, das hätte ich sonst nicht erlebt oder nicht gelernt?
In meiner kompletten Tätigkeit jetzt?
Ja.
Oder im Vorstand?
Ja, die ist wahrscheinlich noch ein bisschen kurz, aber genau. Aber insgesamt in dem Engagement?
Ich glaube, das schlimmste Erlebnis war es jetzt nicht, aber ich habe für mich selber festgestellt, dass es mir, das erste Projekt, hatte ich ja am Anfang gesagt, wo ich selber mitgemacht habe, war ein Frauenprojekt. Und da habe ich festgestellt, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, sowas durchzuführen, weil ich einfach merke, dass die Frauen dort teilweise in ganz anders aufgewachsen sind, als ich es bin und ganz unterschiedlich oder ja einfach ein ganz, ganz anderes Leben führen und auch ich merke einfach, dass sie ganz andere Sichtweisen in der Kultur jetzt, ich sag mal, ertragen müssen, was die Rolle der Frau angeht. Und damit so konfrontiert zu werden, war für mich sehr, sehr schwierig. Es fiel mir deswegen auch ziemlich schwer, mit den Frauen irgendwie umzugehen. Und deswegen habe ich dieses Frauenangebot auch nicht so lange gemacht, weil ich dann dachte, da sind vielleicht andere irgendwie besser für geeignet. Aber das war nur ganz am Anfang und generell, gerade jetzt, seit ich im Vorstand bin, habe ich gemerkt, dass mir so Vereinsarbeit auch unfassbar viel Spaß macht oder auch so ein bisschen dieses, ja, eben habe ich es, glaube ich, hinter den Kulissen genannt. Und das hätte ich vorher nicht unbedingt erwartet, weil ich ja auf Lehramt studiere. Es mag man ja meinen, eigentlich so meine Berufslaufbahn relativ determiniert. Aber jetzt habe ich eben bemerkt, dass ich eigentlich schon Lust auch auf andere Sachen noch hätte. Und das, ja, ich nenne es jetzt vielleicht mal so platt, dein Horizont wurde einfach so ein bisschen erweitert durch so eine Arbeit. Man lernt viele neue Tätigkeiten, viele neue Leute kennen und das wirkt sich auf jeden Fall einfach auf deine eigene Persönlichkeit oder auf deine eigenen Ziele, Ansichten aus. Und das habe ich jetzt persönlich als sehr, sehr positiv wahrgenommen.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, wenn man Lehrerin werden möchte, dann ist so ungefähr klar, was da passiert die nächsten Jahre. Würdest du sagen, dass das Engagement jetzt irgendwie deine Lebens- oder Berufsplanung jetzt irgendwie beeinflusst hat?
Ja, dahingehend, dass ich jetzt, also selbst wenn ich in einem Jahr meinen Master abschließe, was natürlich auch noch nicht klar ist, aber voraussichtlich werde ich den eben in einem Jahr abgeschlossen haben, dass ich dann nicht unbedingt direkt ins Referendariat gehen möchte, was ja eigentlich der nächste Schritt wäre, sondern dass ich sehr gerne mich noch weiter so ein bisschen in die Richtung vielleicht irgendwie Praktika mache oder mal ja kurze oder befristete Jobs vielleicht mich da mal noch umschaue und bevor es dann eben an die Schule geht, einfach noch ein bisschen vielfältigere Erfahrungen zu sammeln.
Okay. Klingt schon mal spannend. Jetzt hast du auch erzählt aus der Vereinsarbeit, auch aus der Vorstandsarbeit. Und Jetzt würde ich mir mal stellvertretend für so die Organisation Rotes Kreuz, könnte ich mir vorstellen, so Menschen wie dich, die brauchen wir in unseren Vorständen. Das wäre sowas, wo man denkt, ja, also vom Engagement, von der Motivation, vom Elan, von den Methoden, vom Know-how, vom Alter und so weiter. Was muss ich jetzt machen, damit du, weil du ja jetzt Vereinsarbeit auch interessant findest und so, dass du dich beim Roten Kreuz irgendwo im Vorstand engagierst? Was muss ich da machen?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man müsste, ja, das habe ich ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, vielleicht ein bisschen konkreter werben für konkretere Projekte und auch auf Kanälen, die heutzutage einfach ansprechender wirken. Das heißt Social Media, Facebook oder irgendwie so. Ja, das ist jetzt, also das wären so meine ersten Ideen. Mhm. Und vielleicht, also ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte halt bei dem Kongress im Januar zum Beispiel auch den Eindruck, dass das Durchschnittsalter im Deutschen Roten Kreuz wirklich sehr hoch ist und ich, oder jedenfalls in den nicht Führungspositionen, aber in den bisschen höheren Positionen deutlich höher ist. Und das, ja, kann ich mir vorstellen, wirkt vielleicht auch ein bisschen abschreckend oder ja, einfach nicht so attraktiv für dann Leute in meinem Alter.
Ich widerspreche dir jetzt einfach mal nicht.
Ja. Aber ich finde es immer sehr schwierig, sich vorzustellen, was oder wie man, was man selber attraktiv finden würde, denn es ist ja eher, das ist ja sehr hypothetisch, es ist eher so, dass man irgendwas sieht, was man attraktiv findet, man weiß selber gar nicht, oder man kann selber nicht unbedingt festmachen, woran das jetzt eigentlich liegt.
Genau, und du hast es quasi für dich jetzt halt in eurem Verein gefunden und genau, hast ja auch beschrieben, genau, was da dran hängt. Genau.
Ja.
Okay. So, für mich wäre jetzt noch ein Thema, nämlich wir haben ja jetzt, ich habe jetzt ganz viel gefragt und so weiter und es ging ja auch um Kooperation. Und ich habe mich noch gefragt, gibt es denn was, was du immer schon über das Rote Kreuz wissen wolltest, aber du hast dich nicht getraut, das zu fragen. Gibt es vielleicht gar nicht, weil du ja so eng im Kontakt bist mit den Kölnern, dass das jetzt nicht ist und so. Aber wenn es da was gibt, wir sind ja da quasi und wir können natürlich nicht für die Organisation sprechen, aber aus unserer Perspektive vielleicht was beitragen. Also wenn es da was gibt, was dir auf dem Herzen liegt, dann hören wir gerne zu.
Ja, vielleicht. Also was ich jetzt nicht unbedingt, also ich könnte jetzt keine konkrete Frage formulieren, aber ich glaube, es ist wirklich, ich weiß, das hatte ich vorher ein bisschen schon angedeutet, ich weiß immer noch nicht so genau, was das Rote Kreuz jetzt eigentlich alles macht und was nicht, beziehungsweise von wo bis wo da das Spektrum einfach reicht. Ja. Weil ich das immer nur mit irgendwie, ja, Krankenhaus oder so, nicht Krankenhaus, aber irgendwie so in die Richtung verbunden habe und zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass dass der Ehrenamtsbereich im Deutschen Roten Kreuz auch so groß ist.
Okay. Ja, also das finde ich spannend und ich weiß jetzt gar nicht, so eine richtig gute Antwort habe ich jetzt gar nicht, weil es ist tatsächlich so, es gibt so eine Liste von Aufgabenfeldern und das Rote Kreuz ist ja sehr spannend gegliedert, also da sind ja auch die regionalen und lokalen Gliederungen sehr autark und können da ihr Angebot selber definieren, aber der Katalog ist auf jeden Fall riesig in der Tat und der geht eben von so klassischen Rettungsbevölkerungsschutzthemen über soziale Arbeit, über Einrichtungen für Senioren, für Jugend, für Ausbildung und so weiter. Also es ist ein mega Spektrum, aber das finde ich jetzt spannend, weil das sich schon wiederholt auch in deinen Botschaften, also das nochmal klarer zu machen und konkreter zu sagen, was wir eigentlich so machen und was wir anbieten, das könnte auf jeden Fall schon mal helfen, damit man überhaupt die Organisation mal wahrnimmt als mögliches Engagementfeld. So, das ja, würde ich jetzt genau auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Okay.
Und vielleicht noch eine andere Sache ist, dass mir auch nicht, es gibt ja auch noch das internationale Rote Kreuz und es gibt ja eigentlich in jedem Land ein Rotes Kreuz und ich weiß nicht, inwiefern das eigentlich zusammengehört, beziehungsweise inwiefern da kooperiert wird oder ob da überhaupt, ob das überhaupt irgendwie zusammenhängt?
Absolut. Also das ist vielleicht sogar auch ein Thema für eine extra Folge, die internationale Rotkreuzfamilie. Also genau, also wir haben in jedem Land eine nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft und die kooperieren auf internationaler Ebene in der Föderation und im Konfliktfall werden die koordiniert vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, was auch eine besondere völkerrechtliche Stellung einnimmt. Und diese drei Äste, also die Föderation, das Komitee und die nationalen Gesellschaften, bilden quasi die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Und die Zusammenarbeit ist sicher in den unterschiedlichen Gliederungen unterschiedlich ausgeprägt, aber institutionell schon verankert. Also wir sind, und insbesondere das, was du gesagt hast mit der Menschlichkeit, also wir haben tatsächlich so 7 Grundsätze eben, die für die ganze Organisation gelten und die quasi, das ist so der erste Kontakt eigentlich, wenn man auch RotkreuzlerInnen aus anderen Nationen trifft, weil man vielleicht auch die Sprache gar nicht versteht, aber schon mal die gleiche Kultur und die gleichen Werte hat und da eigentlich immer schnell ins Gespräch kommt. Das macht uns schon irgendwie aus und man erlebt es jetzt vielleicht nicht jeden Tag in jedem einzelnen Engagement so sehr, dass man eine große internationale Familie ist, aber grundsätzlich ist es schon so. Also es ist nicht, also die gehören schon zusammen, genau.
Gibt es denn in fast allen Ländern auch das Rote Kreuz?
Ja, ich glaube, jetzt sind es 191 und jetzt müsste man mal in die Liste der Staaten gucken. Tendenziell wären es ja immer mal ein bisschen mehr, aber es müsste fast jedes Land der Erde sein, genau.
Ja.
Genau. Ja, Valerie, ich würde sagen, wir sagen nochmal ganz herzlich Danke, dass du bereit warst, mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß bei deinem Engagement und wie gesagt, vielleicht irgendwann eines Tages ergibt sich doch mal noch die Chance, dass du vielleicht auch mal in der Rotkreuzbewegung irgendwas machst. Genau, jetzt bin ich ja nicht in Köln, aber also ich sage jetzt mal virtuell, du wärst ja in München jederzeit willkommen. Genau. Der Martin hat bestimmt noch ein paar Abschlussworte für uns.
Genau, zum einen auch herzlichen Dank von mir. Ich habe euch beiden sehr begeistert gelauscht. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank von mir nach Köln.
Sehr gerne auch. Danke, Martin.
Genau, und es war natürlich auch für mich mal spannend, quasi in meinem eigenen Podcast nur Zuhörer zu sein. Trotzdem habe ich jetzt am Schluss quasi noch den üblichen Abschluss, nämlich zum einen, dass die Zuhörerinnen, ihr könnt mir wie immer an kontakt@siebengutegründe.de Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik schicken. Die sind bei mir herzlich willkommen und ich freue mich natürlich immer über Bewertungen und Sterne bei iTunes oder Spotify. Und das war's auch schon für die heutige Ausgabe.